DW Menschen und Märkte.
Der Energieversorger E.ON will seinen Betrieb radikal umbauen. E.ON wer? Wir stellen das Unternehmen vor und fragen an der Börse nach, was die Geldprofis vom Firmenumbau halten. Und die Deutsche Bahn verlangt Schadenersatz in Milliardenhöhe, weil sie sich als Opfer eines Luftfrachtkartells sieht. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die deutsche Energiewende. Super Idee natürlich, aber bislang so kein richtiger Renner. Die Wende, also ganz kurz weg von den fossilen Energieträgern und hin zu erneuerbaren Energien, diese Wende steckt irgendwie fest. Die Gründe dafür sind vielfältig und heftig umstritten. Die Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, und hier wird der Markt von 4 großen Produzenten beherrscht, die leiden unter einer gewissen Unsicherheit, weil auch sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Der Konzern E.ON, neben Vattenfall, RWE und NBW eine dieser Platzhirsche, will nun Konsequenzen ziehen und sein Unternehmen radikal umbauen. Die Stromerzeugung durch Kohle, Gas und Atom soll ausgelagert werden. Heute hat der Konzern seine Pläne genauer erläutert. Thomas Carlos hat zugehört.
Deutschlands größtes Energieunternehmen E.ON erfindet sich neu. Der Düsseldorfer DAX-Konzern trennt sich von seinem früheren Kerngeschäft, dem Strom aus Kohle, Gas und Atomkraft. Stattdessen will E.ON künftig komplett auf Ökostrom setzen. E.ON reagiere damit auf die drastischen Veränderungen der globalen Energiemärkte, erklärte Konzernchef Johannes Theisen. Bis vor nicht allzu langer Zeit sei das Energiegeschäft relativ klar strukturiert gewesen.
Die Wertschöpfungskette reichte vom Bohrloch, vom Gasfeld, übers Kraftwerk und dann Transport und Handel bis zum Kunden. Das ist die uns allen vertraute, 100 Jahre alte klassische Energiewelt. Aber neben ihr hat sich in den letzten Jahren eine neue, vor allem von technischen Innovationen und individuelleren Kundenerwartungen geprägte Energiewelt entwickelt.
Die erneuerbaren Energien revolutionieren nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch die Rolle des Kunden. Theisen nannte ein Beispiel. Schon heute kann der Kunde seine Energie mit Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach selbst erzeugen. Um darauf zu reagieren, soll der Konzern nun bis 2016 aufgespalten werden. E.ON-Chef Theisen:
Wir sind daher davon überzeugt, dass Energieunternehmen, so sie erfolgreich sein wollen, sich grundsätzlich auf eine der beiden Welten fokussieren müssen, um künftig unternehmerisch erfolgreich zu sein. Deshalb werden wir unsere heutigen Geschäfte so aufteilen, dass 2 Unternehmen entstehen, die jeweils für sich über die richtige Aufstellung und Ausrichtung für ihre jeweilige Welt verfügen.
Der eine Teil wird sich unter dem alten Namen ganz auf erneuerbare Energien und Energienetze konzentrieren. Dieser Teil wird rund 40.000 Menschen beschäftigen. Die Konzernzentrale bleibt in Düsseldorf. Der andere Teil, die konventionelle Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Atomkraft, wird abgetrennt und unter neuem Namen an die Börse gebracht. Die neue Gesellschaft wird mit 14,5 Milliarden Euro ausgestattet, um die möglichen Altlasten aus dem Atomgeschäft zu bezahlen. Sie geht aus der Keimzelle des Unternehmens hervor und soll rund 20.000 Beschäftigte haben. Auch ihre Zentrale wird in der Rhein-Ruhr-Region liegen. Wo genau, das steht noch nicht fest. Klar ist hingegen, so Personalvorstand Mike Winkel, dass der Radikalumbau nicht auf Kosten von Arbeitsplätzen geht. Personalvorstand Winkel versteht aber, dass die Runderneuerung des Konzerns in der Belegschaft für Unruhe sorgen wird.
Es wird kein Arbeitsplatzabbau anlässlich der geplanten Abspaltung in beiden Unternehmensgruppen erfolgen. Die Beschäftigungsbedingungen, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen einschließlich der betrieblichen Altersversorgung bleiben unverändert.
Der Umbau soll in 2 Jahren abgeschlossen sein. Der E.ON-Betriebsrat sieht ihn relativ entspannt. Betriebsrat Oliver Bienig:
Es war bis jetzt immer so, dass wir sowas vernünftig besprochen haben, mitgestalten konnten. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch passieren wird. Wir haben jetzt die erste Sitzung nach dem Super-GAU und jetzt werden wir sehen, wie das geht.
Allerdings, so Betriebsrat Bienig, dürfe über die Öko-Euphorie die herkömmliche Energiegewinnung nicht vergessen werden.
Aus Düsseldorf berichtete Thomas Carlos. E.ON, woher kommt das Unternehmen mit dem kryptischen Namen eigentlich? Wie, wann und warum ist es aus welchen Unternehmen hervorgegangen? Jürgen Döschner ruft uns das in Erinnerung.
Die 3 Buchstaben des größten deutschen Energiekonzerns E.ON stehen für ein gewisses Selbstbewusstsein, denn es handelt sich keineswegs um eine Abkürzung, wie manche vermuten, Ursprung ist vielmehr das griechische Aeon, ein Begriff der antiken Philosophie, der so viel wie Ewigkeit bedeutet. Doch anders als der Name suggerieren soll, ist Aeon ein recht junges Unternehmen. Es ging erst 1999 aus der Fusion der beiden Mischkonzerne Feba und FIAC hervor, zu denen auch deren Energieabteilungen Preußen Elektra und Bayernwerk gehörten. Durch weitere Zukäufe und Fusionen, die größte und umstrittenste war jene mit dem Essener Gasversorger Ruhrgas, wuchs Aeon schnell zum größten Energieversorger Deutschlands mit einem Umsatz von über 100 Milliarden Euro und fast 80.000 Mitarbeitern. Nach und nach trennte sich der Konzern von allem, was mit Energie nichts zu tun hatte, unter anderem um Mittel für weiteres Wachstum im Ausland zu haben. 2006 sollte dann der ganz große Durchbruch gelingen. Für insgesamt rund 55 Milliarden Euro wollten die Düsseldorfer den spanischen Energieversorger Endesa übernehmen. Es folgte ein langes und heftiges Bietergefecht, an dessen Ende E.ON als Verlierer dastand. Der Traum vom europäischen Superenergiekonzern war ausgeträumt. Es folgten weitere Rückschläge, etwa durch den von der EU erzwungenen Verkauf des Stromnetzes und diverse Kartellverfahren. Seine internationalen Expansionspläne trieb E.ON dennoch weiter voran, vor allem in Ost- und Südeuropa. Rückenwind gab es 2010 von der schwarz-gelben Bundesregierung in Form des Beschlusses zur Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke. Doch die Freude darüber währte nur wenige Monate, denn mit der Reaktorkatastrophe in Fukushima gerieten die großen Atomkonzerne und somit auch E.ON erneut unter Druck. Die Laufzeitverlängerung wurde zurückgenommen, 8 AKW sofort stillgelegt, der Ausbau der Erneuerbaren erlebte einen nie dagewesenen Schub. Von diesem Schock hat sich E.ON bis heute nicht erholt. Den Zeitpunkt, auf den erneuerbaren Zug aufzuspringen, hat man bislang verpasst. So verloren die etablierten Energiekonzerne im Laufe weniger Jahre fast ein Viertel ihres Umsatzes in Deutschland und der Aktienkurs von E.ON halbierte sich. Die Zahl der Mitarbeiter sank von weltweit fast 80.000 im Jahr 2011 auf nunmehr 62.000.
Soweit Jürgen Döschner. Die umstrittene Energieproduktion aus nur vermeintlich sauberem Atom und den unbestritten nicht sauberen fossilen Energieträgern soll also ausgelagert werden. Und schrittweise soll der Fossilienverbrenner dann auch an die Börse gehen. Das wird mal spannend. E.ON hält seinen Plan natürlich für einen Befreiungsschlag, sozusagen für den Königsweg der Energiewende. Aber was sagen die Börsianer dazu? Die werden sich den Neuling ja nun ganz genau anschauen. Dorothee Holz.
Die Überraschung ist E.ON tatsächlich gelungen. Mit einem solch radikalen Schritt haben Börsianer nicht gerechnet. Die Reaktion fiel trotz der vielen offenen Fragen und der noch ungewissen Zukunft positiv aus. Die Aktien schossen nach oben auf den höchsten Stand seit 5 Monaten.
Ich denke, es ist eine gute Idee zu sagen, wir stellen jetzt das ganze Konzept, das wir haben, in Frage, denn wir sehen, mit unserem alten Geschäft kommen wir nicht weiter. Gerade jetzt hier mit der Energiewende in Deutschland und es vielleicht auch abzusehen, dass das auch europaweit greifen wird, ist ein mutiger Schritt, der jetzt hier honoriert wird und ich denke auch ein richtiger Schritt.
Meint Börsenhändler Stefan Schaffelter von der Baader Bank. Für seinen Händlerkollegen Fiedel Helmer von Haug und Aufhäuser klingt der Plan ebenfalls recht vielversprechend.
Ich glaube schon, dass es ein Befreiungsschlag ist. Denken Sie mal, wie es den Banken erging, die also Bad Banks gegründet haben. Für die war es auch ein Befreiungsschlag und das hat sich alles relativ positiv entwickelt. Und einen ähnlichen Erfolg könnte es natürlich dann auch bei E.ON und dieser neuen Gesellschaft geben.
Tatsächlich haben die Banken in der Finanzkrise ihre verlustträchtigen Produkte, also ihre Schrottpapiere, ausgelagert in sogenannte Bad Banks, haben sich davon befreit. Inzwischen konnten sie sogar einen Teil der Papiere verkaufen. Vorbilder für solche Abspaltungen gibt es einige. So hat sich Siemens vom Chiphersteller Infineon und von seiner Lichtsparte Osram getrennt. Bayer hat das Gleiche mit seiner Spezialchemiesparte getan, dem DAX-Konzern Lanxess. Das sind durchaus Erfolgsgeschichten. Nur standen diese Konzerne nicht so unter Druck wie E.ON oder auch die Nummer 2 der Energieversorger RWE. Beiden steht ja tatsächlich das Wasser bis zum Hals. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sind die Großhandelspreise für Strom eingebrochen und es gibt zu viele Kraftwerke, die kein Geld bringen, sondern Geld verschlingen und das vor dem Hintergrund eines Schuldenberges von 31 Milliarden Euro. Mitarbeiter und Aktionäre haben immens unter dieser schlechten Situation gelitten. Die Aktien haben seit der Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 über 50% an Wert eingebüßt. Die Aufspaltung macht also Hoffnung auf bessere Zeiten. Aber sollte sich der Anleger auch am Börsengang von Kohle- und Atomkraftwerken beteiligen, Da sind sich die Händler ziemlich einig, Stefan Schaffeter.
Er sollte gucken, was passiert. Ich denke, die neue Gesellschaft ist durchaus interessant, dort investiert zu sein. Ich glaube, das alte Geschäft, das abgestoßen werden soll, ist für den traditionellen Anleger und Aktionär zu risikoreich.
Mit dem alten Geschäft sind also die Kohle- und Atomkraftwerke gemeint. E.ON könnte Anleger nun mit einer Dividende locken, falls sie bereit sind, ins Kohle- und Atomgeschäft zu investieren. Der Bereich erneuerbare Energien verspricht dagegen mehr Wachstum. Und für diesen Bereich könnte sich dann ja auch eine ganz neue Anlegerschicht interessieren.
E.ON wird ein Konzern sein, der nur alternative Energien liefert und alles, was damit zusammenhängt. Und deswegen ist auch für alternative Investments Tür und Tor geöffnet.
E.ON wird also sozusagen grün, aber auch Vorbild für andere. Aktien von RWE haben von diesen Aufspaltungsplänen auch profitiert, aber RWE hat bereits abgewunken. Der zweitgrößte deutsche Energiekonzern setzt auf mehr Gewinn in den einzelnen Sparten und hartes Sparen. Mal sehen, wer am Ende recht hat.
Aus unserem Studio an der Börse in Frankfurt berichtete Dorothee Holz. Nun zu einem ganz anderen Unternehmen, das zwar nicht an der Börse vertreten ist, das aber ach so gerne da auch hin möchte. Die Deutsche Bahn. Der Logistik-Global-Player fühlt sich nämlich irgendwie ausgebotet oder aufs falsche Gleis gesetzt oder von der Straße gedrängt. Im Güterverkehr will die Bahn nämlich jahrelang Preisabsprachen eines Luftfrachtkartells zum Opfer gefallen sein und sie fordert jetzt Schadenersatz. Carsten Zumack wird uns erklären, was es damit auf sich hat.
Solch ein Verfahren verhandelt das Landgericht Köln nicht jeden Tag. Allein die Klageschrift ist fast 1000 Seiten dick. Hinzu kommen Anlagen und Gutachten, alles in allem 50 Umzugskartons voller Dokumente. Und es geht um fast 1,8 Milliarden Euro. Diese Summe verlangt die Deutsche Bahn von Fluggesellschaften, die sich vor mittlerweile 15 Jahren zu einem riesigen Kartell in der Luftfracht zusammengetan hatten, erklärt Bahnmanager Christoph Rother.
Gegenstand des Kartells waren Preisabsprachen bezogen auf Zuschläge, die auf Luftfrachtsendungen weltweit erhoben wurden. Zum einen ein Zuschlag wegen Kerosins, zum anderen ein Zuschlag wegen Sicherheitsvorkehrungen.
Mehr als 30 Fluggesellschaften hatten sich weltweit daran beteiligt. Das ist längst aktenkundig. 7 Jahre lang seien die Gebühren für Luftfracht dadurch gleichgeschaltet gewesen. Zum Ärger der Deutschen Bahn, deren Logistiktochter DB Schenker habe unter diesem Kartell gelitten, so der Vorwurf.
Schenker und andere Spediteure waren Kunden der Fluggesellschaften, die an dem Kartell beteiligt waren. Und als Folge des Kartells musste Schenker wie andere Spediteure auch überhöhte Preise für diese Luftfrachtsendung bezahlen.
Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa, selbst beteiligt am Kartell, hatte den Skandal 2006 aufgedeckt. EU- und US-Wettbewerbsbehörden verhängten daraufhin hohe Bußgelder. Nur die Lufthansa kam als Kronzeuge ohne Strafe davon. Seitdem herrscht wieder Wettbewerb in der Luftfracht. Doch das reicht der Deutschen Bahn nicht. Immerhin transportiert Konzerntochter DB Schenker jährlich mehr als 1 Million Tonnen Luftfracht, ist weltweit damit die Nummer 2 in der Branche. Der Schaden sei dementsprechend immens, deshalb die Forderung über fast 1,8 Milliarden Euro Schadenersatz und Zinsen. Eine zweite Klage ist in den USA anhängig. Dort soll es noch einmal um umgerechnet mindestens 300 Millionen Euro gehen.
Wir gehen von sehr überwiegenden Erfolgsaussichten aus, sonst hätten wir die Klage nicht erhoben. Denn wir haben da sehr, sehr viel Mühe, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, aber auch sehr viel Geld investiert.
Gleichzeitig zeigt sich der Leiter der Bahnkartellrechtsabteilung offen für eine außergerichtliche Einigung. Der Staatskonzern habe den Fluggesellschaften bereits in der Vergangenheit Gespräche angeboten, so Christoph Rother. Die Offerten seien bislang aber ignoriert worden. Laut Bahn soll es sich um eines der größten Kartelle der Wirtschaftsgeschichte handeln.
Auf Schienen oder Straßen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Konkurrenz der Deutschen Bahn ist vielfältig und irgendwie überall. Mit diesem Bericht von Carsten Zumack endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.